Ja, der BX Morning Call heute mit meinem Gast. Freue mich sehr, Evelyn Pflugi, Co-Founder und CEO von der Singularity Group. Ja, wollen Sie ein paar Worte zu sich und vielleicht auch zu der Firma sagen?
Gerne, danke, dass ich hier sein darf. Zu mir, ich bin aus Nunningen, einem Dorf im Kanton Solothurn, in der Nähe von Basel, im Schwarzbubenland. Ich habe die Firma, die Singularity Group, mit Tobias Reichmuth zusammen gegründet, vor 7 Jahren. Damals kam er auf mich zu. Er wollte anständigere Produkte für seine Auswahl haben, weil er sich oft an Themenprodukten vergriffen hatte, die ihm dann das Portfolio, die Performance ein bisschen versauten, und fragte mich nach Ideen. Und so kamen wir ins Gespräch. Und vielleicht der springende Punkt ist, wir wollten in Innovation, in Technologie investieren, aber profitabel. Also wir wollten nicht in Luftschlösser investieren. Und wir sahen da, wir hatten nicht das Gefühl, dass die Welt noch einen Aktienfonds braucht. Davon gibt es genug.
Ja, ja.
Aber wir dachten, es könnte noch was anderes Platz haben.
Eben, man sieht das an Ihren Produkten. Sie sind sehr speziell aufgestellt, oder? Amerika-Fokus, oder? Und da habe ich mir eine Frage gestellt, wo wir uns vorbereiten für die Sendung. Wir haben jetzt einen Stolper gesehen von Biden bei der letzten Discussion gegen Trump. Wird jetzt Ihr Portfolio anders aufgestellt vor und nach den ersten TV-Hearings, die wir gesehen haben in Amerika?
Nein. Wir machen keine Entscheidungen basierend auf News oder anderen Emotionen. Für mich sind solche Events emotionale Events und langfristig haben die herzlich wenig mit der Investment Performance von Titeln zu tun, wenn sie innovativ sind. Und das sind die einzigen Titel, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja, Sie sagten schon, Innovation ist das große Thema bei Ihnen. Gerade zur Vorbereitung habe ich einen Artikel gelesen, in der Handelszeitung erschienen. Da ging es hauptsächlich um die Nvidia, und Sie schauen schon, das Interview ist 2 Jahre alt oder gut 2 Jahre alt, könnte aber auch von heute sein. War sehr aktuell. Ich hoffe, die Nvidia ist immer noch im Portfolio bei Ihnen.
Ja, ist im Portfolio, wird immer wieder regelmäßig getrimmt. Wir hatten aber Zeiten, wo wir andere Titel ein bisschen noch besser mochten als die Nvidia. Das war zum Beispiel das zweite Halbjahr letztes Jahr, von der Gewichtung her. Aber immer noch ein Titel, der in unser Portfolio gehört. Ja, vielleicht controversially so.
Nein, ich finde es gut, weil ich finde es innovativ, was Sie auch anbieten, was Sie tun, sich differenzieren durch die Performance. Man hat das gesehen, einer der Produkte, die ich jetzt getrackt habe in den letzten 3-4 Jahren, die haben ja eine Outperformance gegenüber dem MSCI. Mhm. Was mir aufgefallen ist, Sie haben praktisch keine Pharma-Titel drinnen. Also ich habe keine Eli Lilly drinnen gesehen, ich habe keine Vertex gesehen. Mhm. Was ist der Grund, warum jetzt eine Eli Lilly bei Ihnen, das ist ja auch Innovation, oder? Mhm. Nicht in den Top 10 dabei ist?
Mittlerweile schon. Wir haben Ende Mai ein Rebalancing gemacht und haben Ende Mai in diesem Rebalancing Eli Lilly und Novo Nordisk eigentlich in die Top 10 gebracht. Mhm. Novo Nordisk hat mittlerweile einen höheren Innovation Score und deswegen ist sie in der Top 10 und Eli Lilly ist neu dabei. Und vielleicht dazu, also in diesem Artikel wurde, Journalisten sagen manchmal, greifen etwas raus, was oft auch stimmt. Damals war der Titel, mein Lieblingstitel ist Nvidia und von Pharma halte ich nichts.
Genau.
Der Grund, wieso wir immer wenig Exposure zu Pharma hatten, war, dass der einzige Grund, in Pharma Exposure zu haben, also das einzige in Pharma, was Innovationskriterien erfüllt, bei uns sind Innovationskriterien, dass etwas die Welt erobern müssen kann. Also etwas muss die Welt erobern können, stellen Sie sich das vor, also wirklich Penetration Rate 0 bis 100, und es dürfen es nicht viele andere machen. Pharma in dem Bereich zählen da nur Blockbusters dazu. Blockbusters erobern die Welt. Und in dieser Zeit, seit es uns gibt, bis zu diesem Interview, gab es keine Blockbuster-Drugs mehr wirklich, die die Welt erobern konnten. Und wir wussten eigentlich, sobald es sowas gibt, würden wir uns wieder daran beteiligen und diese Weight Loss Drugs, zuerst Diabetes Type 2, GLP-1, die erfüllen eigentlich diese 2 Kriterien.
Und Sie sprachen schon den Innovation Score an, den Sie selber berechnen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Welche Kriterien führen dann zu diesem Score?
Ganz simpel. Wir sind auf der pragmatischen Seite. Wir warten, bis ein Unternehmen etwas produziert und verkaufen kann. Wir investieren eigentlich nicht in Firmen, die kein Geld machen. Und der Innovation Score sagt aus, wie viel Prozent vom Umsatz mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen gemacht wird. Das heißt, diese Blockbuster-Drugs sind laut uns innovativ, dann ist der Innovation Score genau der Prozentsatz im Umsatz von Eli Lilly oder Novo Nordisk, der mit diesen Pharmaceuticals gemacht wird.
Und welchen Score haben die zwei zum Beispiel? So aus dem Kopf circa?
Aus dem Kopf würde ich sagen, ich müsste nachschauen, würde gerne. Novo Nordisk sicher in die Richtung über 50 und Eli Lilly um die 40, soviel ich weiß.
Und die Tech-Werte damals im Artikel war gerade Nvidia schon vor über 2 Jahren bei 100. Ist es nach wie vor so hoch oder hat das ein bisschen abgenommen?
Ja, also der Journalist hat mich ja gefragt, was ist Ihr Lieblingstitel? Und ich glaube eigentlich nicht an Lieblingstitel. Ich finde das verheerend, wenn man als Investor Emotionen zulässt und Lieblinge hat. Aber dann habe ich nachgedacht, was wäre mein Lieblingstitel gemäß unserem Ansatz? Gemäß uns darf eine Firma im Portfolio sein, wenn sie es schafft, etwas Innovatives zu produzieren. Und oft wird ja etwas, das innovativ ist, zur Massenware. Und dann ist diese Firma einfach auch nicht mehr innovativ. Aber ein Nvidia schaffte es und schafft es immer noch, seit es sie gibt und seit es uns gibt, wenn sie etwas machen, was innovativ ist und das dann zur Massenware wird, wie Crypto-Chips, dann hören sie auf, die zu produzieren und zu verkaufen und fokussieren sich eigentlich nur noch auf das neue Innovative. Viele Firmen machen das Alte weiter, haben ihre Cash-Cow, ihre Zyklen und machen so etwas Neues. Und Nvidia wurde deshalb zu meinem Lieblingstitel in diesem Interview, weil sie es schaffen, eigentlich nur auf dieses neue Innovative zu fokussieren und dann nur noch das zu produzieren. Und das ist eigentlich eine geniale Management-Philosophie auch. Und sollten Sie das je aufhören, dann würde der Score geringer und dann würden wir wieder raus. Ganz unemotional.
Darf ich Sie fragen, Sie haben einen ganz speziellen Score, oder? Was ist eigentlich Ihr USP von Ihrer Fondsgesellschaft? Was ist das USP, was Sie auszeichnen über einer UBS, einer BlackRock oder Morgan Stanley?
Das eine USB.
Oder verschiedene USBs.
Ja, wahrscheinlich verschiedene USBs. Wir haben aber mehrere. Ich würde sagen, dass wir uns trauen, dass wir es wagen, uns nicht an den Hypes in den Medien und den Märkten zu vergreifen. Das ist hart, das ist schwer, weil die Kunden immer auf einen zukommen, wieso machst du das nicht und das nicht. Und dass wir es gleichzeitig wagen, länger bei solchen Winners dabei zu bleiben, wenn der Markt eigentlich sie schon abgeschrieben hat wegen der Bewertung. Richtig geniale Innovation, wenn sie stattfindet, übertrifft alle Wachstumserwartungen, die sich der Mensch vorstellen kann. Und wenn es dann nicht viele Firmen gibt, die es machen können, dann hat das eine Preisgestaltungskraft, die sich der Markt nicht vorstellen kann. Und dann hat man Ertragswerte, die der Markt nie erwarten kann. Und so kriegt man diese Outperformance hin.
Kann man dann aber vielleicht auch eine kritische Frage stellen, gerade zu Novo Nordisk und Eli Lilly, dass sie da vielleicht zu spät dran waren? Die haben in den letzten Jahren schon eine hervorragende Performance. Wir kennen die Titel sehr gut, weil beide Titel sind die Lieblingstitel vom Herrn Bloch. Da könnte man ja dann schon die Frage stellen, ob es vielleicht zu spät ist.
Dann meine Frage an Sie, sind es immer noch Ihre Lieblingstitel?
Ja, ich sage es Ihnen ganz offen, wenn man da ein bisschen die Technologie anschaut, also die Medical Journals anschaut, oder? Mhm. Und sieht, was jetzt Novo Nordisk und Eli Lilly macht, speziell schaue ich mir Novo Nordisk an, oder? Und da sieht man ja, dass Novo Nordisk jetzt einen Supercomputer in Kopenhagen aufstellt mit Nvidia, ich komme jetzt zu Nvidia wieder, oder? Um neue Medikamente zu forschen. Mhm. Und der zweite Punkt, was ja ein Punkt ist, den Sie auch schon aufhören, ist, dass Sie sich weiterentwickeln von der Technologie, die Sie haben, also die jetzt die Eli Lilly, oder? Und Sie jetzt im nächsten Jahr mit einem Krebsmittel rauskommen auf der Technologie von dem mRNA, oder? Mhm. Das heißt, dass man nochmals mehr Marktkraft hat, oder? Und ich glaube, was ich gesehen habe bei der Analyse Ihrer Fonds, ist ja, dass Sie eigentlich mit diesem Thema ein bisschen spielen, weil das PE, das Price-Earning-Ratio, ist ja massiv höher wie der Index. Ich habe gelesen, 30% höher wie der Index. Und Sie schaffen es trotzdem, eine Outperformance zu erzielen über 3 oder 4, was eigentlich relativ selten ist, oder? Mhm. Und da stelle ich mich die Frage, Sie haben ein riesigen Beirat von über 25 Köpfen, oder? Mhm. Wie läuft das mit diesem Beirat ab? Können die direkt sagen, was sie wollen oder Vorschläge geben, welche Firmen reinkommen in ihre Fonds, oder haben sie ein eigenes Fondsmanagement-Team, das sich über das entscheidet, was reinkommt? Mhm. Wie ist da die Gewaltentrennung?
Mhm. Kurz noch zu Novo Nordisk und Eli Lilly. Sie haben meine Frage beantwortet. Und solange ein Titel immer noch im Portfolio sein soll, es noch ein Lieblingstitel ist, dann ist es auch ein Buy. Das heißt, nun sind wir zu spät. Wenn ich heute ein Produkt lanciere, am 31. Mai haben wir ein Produkt auf dem Nasdaq lanciert, dann gehört alles rein, was heute noch beim Fonds dabei ist. Man kauft nicht einfach nicht, was man noch mag. Das heißt, jeder Tag ist ein neuer Tag für die neuen Kunden. Und Eli Lilly und Novo Nordisk, nein, ich glaube, wir kaufen da nicht die Firmen unbedingt, also wir kaufen sie im Fonds, aber wir wählen sie nicht aus, weil wir die Firmen mögen oder das Zukunftspotenzial, sondern weil wir sehen, dass sie heute etwas produzieren, das unglaubliches Wachstumspotenzial hat und das nicht viele andere können. Und das ist der Grund, wieso wir immer wieder bei solchen Titeln wie Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly entweder später zukommen, weil wir sie erst dann mit Experten abdecken oder anschauen. Manchmal schaut man sich etwas einfach erst später an, dann muss man sich auch zugeben, dass man immer noch dabei sein will. Oder weil es einfach immer noch diese Innovationskriterien erfüllt. Und das mit der Bewertung, das mitigieren wir, indem wir halbjährlich rebalancen. Mhm. Rigoros, nicht wegen den Elections oder sonst was, sondern wir rebalancen eigentlich immer Ende Mai, Ende November mit neuen Informationen von den Halbjahreszahlen. Wenn Firmen dann diese Innovationskriterien erfüllen, sind sie eligible, dann kommt eine Gewichtungsmethodik dazu. Und das führt dazu, dass so Highflyers, die vielleicht ab und zu durchs Dach schießen, dass die ein bisschen zurückgestutzt werden. Bei Nvidia machen wir Profit-Taking, früher bei Tesla auch, die sind jetzt nicht mehr im Portfolio. Aber das führt eigentlich dazu, dass wir dann nicht diese extreme Volatilität haben in diesen Titeln, wenn es dann zur Realisierung von einem Verlusten auch kommt.
Die zweite Frage zwecks
Bayer. Genau, ja. Also unbedingt diese Unternehmer in unserem Beirat, die sind dabei, um uns zu helfen, Innovation zu verstehen, wie sie stattfindet, wie sie nicht stattfindet auch, damit wir keine Zeit verbraten an Hypes, und wie deren Wertschöpfungskette funktioniert, wo die Bottlenecks sind. Und sie sind nicht dazu da, uns Titel. Sie haben auch ihre Lieblingstitel, aber daran orientieren wir uns überhaupt nicht. Eigentlich auch niemand in unserem Investmentkomitee darf eigentlich eine Meinung darf man haben, aber die darf nicht in die Anlageentscheidung kommen. Die einzigen Sachen, die wir von diesen Experten erwarten, ist, in welchen Industrien verbreitet sich deine Technologie? Wie wird die möglich oder unmöglich gemacht? Was sind die Hürden für diese Technologie? Und was ist die Wertschöpfungskette? Und zum Beispiel Halbleiter. 2019/20 hatten wir mit verschiedenen Experten in allen möglichen Bereichen, Drug Development, 3D Printing, Video Gaming, alles Mögliche, Gespräche zu ihrer Wertschöpfungskette. Und nahezu alle haben erwähnt, dass sich etwas tut im Halbleiterbereich, das von CPUs auf GPUs geswitcht wird, weil sich da eine Entwicklung gegeben hat, die es diesen GPUs ermöglicht, nicht nur in den Video-Processing-Elementen stattzufinden. Und das hat uns aufmerksam gemacht auf diese Chips und dann auf deren Wertschöpfungskette. Und wenn man die ganze Wertschöpfungskette anschaut, gibt es Bereiche, und ich glaube, die sind auch bei euch, habe ich gesehen, ein paar Werte, die wirklich besessen werden, also besetzt werden von wenigen Firmen, die da ein spezielles Know-how, eine spezielle Kompetenz haben und natürlich auch oben im Design bei Nvidia und AMD. Und so wurden wir eigentlich immer wie größer positioniert in dieser Halbleiter-Wertschöpfungskette.
Eben, Sie haben ja eine recht starke Gewichtung in diesen Sektoren, habe ich gesehen, oder? Und das, glaube ich, das erklärt auch diese Outperformance, die Sie haben gegenüber dem Index, oder? Mhm. Und dann habe ich mich noch gefragt, wo ich Sie gesehen habe, Sie haben ja 70% Ihrer Kernmannschaft sind ja nur Frauen, oder? Und Sie sind ja ein absolut Erfolgsunternehmen für Frauen, oder? Sie sind Female Zero. Es gibt wenige Firmen im Finanzbereich, die Frauen haben, wo so über so lange Zeit so erfolgreich sind. Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis?
Oh, danke. Ich... Das Erfolgsgeheimnis. Ich glaube nicht, dass es ist, dass wir zu viele Frauen haben. Kurz dazu, das hat sich so ergeben. interessanterweise, dass da einfach viele Frauen in unserem Business sind.
Das haben Sie nicht speziell gesucht, weil ich habe gesehen, Sie haben ja, Ihr Verwaltungsrat ist ja von 3 Musketieren der Finanzindustrie der Schweiz zusammengesetzt, mit Sarasin, mit David Solo und mit Tobias Reichmuth, oder? Das sind ja absolute Supercracks, oder? Mhm. Da habe ich gesagt, Sie haben aber bei dem Kernteam, das Sie haben, sind Sie, glaube ich, 70% Frauen, oder? Hat das keinen speziellen Grund gehabt?
Nein, das hat sich so ergeben. Die Leute, die ich gesucht habe, wir hatten auch schon mehr Frauen und mehr Männer. Und jetzt sind wir 2 Männer und der Rest ist mit Frauen besetzt. Das macht sich sehr gut. Aber da gibt es keine eigentliche Strategie dahinter. Ich habe schon Meinungen zu Frauen und Männern und wie die zusammenarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass die 2 Männer im Investmentteam besser miteinander kommunizieren können, als wenn da zu viele Frauen wären. Und dass die Frauen auch, wenn sie in einem Investmentteam wären, auch miteinander besser kommunizieren könnten. Aber das ist meine Theorie mittlerweile, dass es manchmal einfacher ist, sich zu verstehen unter den Geschlechtern. Ich bin auch im Investmentteam, ich bin das, der Konsensus sozusagen, wenn sich die 2 nicht einig sind. Und genau, das ist da meine Funktion. Zum Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, wir haben sehr pragmatische schweizerische Werte. Mein Vater sagte früher immer, wenn ich irgendwelche Probleme hatte, sagte er einfach, gering aber und schaffe. Und ich glaube, das tun wir auch. Wir haben unsere Anlagephilosophie und die Methodik nicht geändert, seit es uns gibt. Und ich glaube, in der Performance ist das wichtig. Und das hat uns vor allem im 23 in der Recovery geholfen. Viele unserer Peers, wenn sie sich anschauen, waren bis Ende 21 auch extrem stark mit uns in der Performance dabei. Genau. 22 hat es uns alle verhauen.
Kann passieren.
Bei manchen mit Grund, bei anderen ohne. Und wir hatten eine sehr gute Recovery, weil wir einfach weitermachten, was wir vorher machten, an Innovation systematisch eigentlich glaubten und es so umsetzten. Und viele unserer Peers haben Ende 22, das sieht man, haben sich defensiv umpositioniert, wegen ihren Emotionen, würde ich sagen, und haben so die Recovery im 22, im 23 nicht mitgemacht. Ich glaube, das macht uns aus.
Wollen wir vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen? Wir haben sehr viel über Halbleiter gesprochen, natürlich auch die KI-Technik, die im Hintergrund dann die Chips dafür braucht. Was sehen Sie so als nächstes großes Thema?
Wir sind ja nicht die Zukunftsvorhersager, oder? Wir sagen immer, wir warten, bis was passiert. Wir wagen es zu warten, bleiben dabei, länger als andere dabei bleiben würden und warten ab. Es gibt aber schon so gewisse Entwicklungen, die sich abbilden. Ich glaube, vorab, Elephant in the Room, das Generative AI-Thema, das hat sich noch gar nicht, außer im Halbleiterbereich, wo das voll stattfindet, hat sich das noch gar nicht weiter etabliert. Das ist Zukunftsmusik für uns. Da wissen wir auch gar nicht, wer der Gewinner ist. Im Generative AI-based Ads wird das Google sein, Tencent, sonst jemand. I don't know, wird das wirklich Geld machen? Oder wird das mehr kosten, als es macht? Wissen wir auch nicht. Aber so Themen, die sich abbilden, sind eher im Industriebereich, den sich irgendwie keiner im Moment anschauen will. Also eine Siemens, eine Schneider Electric oder in der Supply Chain gibt es auch Software, Management der Supply Chain, Kion, Manhattan Associates, solche eigentlich industrielle, industrieorientierte Unternehmen, die jetzt diese Entwicklung von KI und Automatisierung eigentlich umsetzen in der Industrie. Das wäre so mein Tipp, wenn ich einen abgeben müsste.
Aber da ist das große Thema dann Automatisierung, also in der Industrie.
Automatisierung und also Datenverwendung in der Industrie, da hat auch Software wieder eine Rolle, würde ich sagen. Da kann man eine Wertschöpfungskette bauen im Industriesektor. Auch so Energy Management, das ist eigentlich Industrie vielleicht, aber trotzdem mit Software bestückt. Und in diese Richtung gehen dann eher die Mid-Caps. Dann gibt es keine Mega-Caps, die sich daran beteiligen. Da hätte man vielleicht, wenn man einen langfristigen Horizont hat, eine Möglichkeit, sich das anzuschauen.
Siehst du, ich habe noch eine Idee für Frau Pruki wegen Aktien. Mhm. Trade Desk, die machen diese Web-Ads, die sind relativ führend in der Strukturierung und Kanalisierung der Argumente, wie die Werbung aufgebaut werden muss im Internet.
Okay.
Siehst du, da haben die Leute, kommen sie da etwas von uns mit, oder? Auf dem Weg, oder?
Trade Desk.
Ja, Trade Desk. Das ist eine relativ große Firma aus Amerika, 20, 30 Milliarden Market Cap. nicht ein Big Cap, aber trotzdem ein prosperierendes Unternehmen, was vielleicht optimal in den Singularity-Fonds reinpassen würde, oder?
Aha, ja, dann schauen wir uns mal an.
Kommen wir schon auch zur Abschlussfrage. Meine Lieblingsfrage immer ganz am Schluss, wenn wir so einen Investment-Profi auch am Tisch haben, wie investieren Sie denn selber Ihr privates Geld?
Langweilig. Ich investiere in jede neue Anteilsklasse unserer Produkte. Ich bin immer noch die größte Aktionärin unseres Unternehmens.
Wow.
Und dann habe ich noch ein Krypto-Produkt von SwissREx. Das sind Freunde von mir, die ich schon lange kenne. Ich habe da auch früh mitgemacht und habe da ein kleines Krypto-Portfolio.
Ja, Krypto-Stichpunkt, dann habe ich vielleicht doch noch eine kleine Anschlussfrage. Wie sehen Sie insgesamt den Kryptomarkt? Hat er in Ihrer Firma auch einen Wert oder einen Umfang im Portfolio? Oder ist es tatsächlich Privatvergnügen?
Das ist Privatvergnügen. Es gibt immer wieder Kunden, die uns fragen. Die sende ich dann. Wir haben Blockchain-Experten, die sich auch mit Krypto beschäftigen. Das ist interessant, mit denen zu diskutieren und zu schauen, wie sich die Welt entwickelt. Irgendwie tut sich da im quotierten Bereich herzlich wenig. Wir suchen nach Umsätzen. Wenn Blockchain einen Effekt hat, ist es Kostenreduktion. Das geht uns an nichts an, passt einfach nicht rein. Und da sind wir eigentlich auch froh, dass wir das nicht auch noch verfolgen müssen. Ist ja auch sehr volatil und da senden wir Leute an andere Stellen. Aber das ist Privatvergnügen. Wir sind Aktienleute. Wir verstehen, was sich da abtut. Wir werden uns nicht sehr schnell an anderem vergreifen.
Super. Ja. Ja, herzlichen Dank für das sehr sympathische Interview, Frau Pflugi. Dir natürlich auch herzlichen Dank, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.